Einen wunderschönen guten Morgen. Ich stelle mich jetzt noch mal kurz vor. Ich bin Tim, das da vorne ist Anja, meine Frau. Der Nachname ist komplizierter, den können wir uns fast schenken. Wrubitzki. Ich habe selber lang gebraucht, um den zu können. Also Tim und Anja, das reicht. Wir sind von der Gemeinde Heidenheim. Ihr seid jetzt Zeugen einer Premiere. Ich bin nämlich das erste Mal jetzt mit einer Predigt beauftragt worden. Ich weiß selbst nicht, wie sowas läuft. Aber meine Erfahrung ist jetzt die gewesen, ich dachte mir, klasse, eine Predigt, du hockst dich mal hin, überlegst dir was, betest, das schreibst du zurecht, stutzt du zusammen und dann passt das und dann bringst du die Predigt. Das Dumme ist nur, es hat immer eine geistliche Komponente. Es gibt immer so eine Seite, die man nicht sieht und deswegen realisiert man die nicht. Und das ist eben die helle Seite, also Gott, und die dunkle Seite ist halt der Gegner. Der macht auch immer mit. Das heißt, um bis hierher zu kommen, das war für mich furchtbar anstrengend. Bis gestern Abend oder heute Nacht noch hatte ich eine irrsinnige Migräne. Ich habe schon zu Diana gesagt, ich habe im Moment jetzt die ganze Zeit nur noch von Aspirin gelebt. Also wo ich nicht wusste, muss ich absagen, kann ich das jetzt noch halten? Also es ist schon schwierig. Also man beginnt eine ganz neue Perspektive zu bekommen für denjenigen, der selber predigt. Unabhängig, was die Predigt ausmacht. Und das war schon wert. Das ist schon eine Erfahrung. Also, ich danke euch, dass ihr jetzt mal den Mut habt, mir mal zuzuhören. Mal gucken, wie es läuft. Probieren wir es. So. Mal gucken. Ich glaube. Genau. Ich glaube, meine Lesebrille brauche ich diesmal nicht. Das Thema heute ist, wir haben es jetzt schon mit dem ersten Lied mitbekommen, das Thema Gebet. Okay, Gebet, was ist das für ein Thema? Wir haben jetzt die Lektion Erweckung und Reformation. Und wir haben auch in der, ich glaube, vorletzten oder vorvorletzten Lektionsstunde mitbekommen, ohne Gebet geht es nicht. Gebet ist etwas anscheinend Zentrales. Deswegen habe ich mir selbst gedacht, ich schaue mir das jetzt nochmal an. Und das könnte tatsächlich ein Predigtthema wert sein. Wir sind Menschen, die lernen. Wir müssen lernen, wir müssen für alles sogar Zertifikate ablegen. Jawohl, ich habe das gemacht, da steht's. Wenn wir zum Beispiel lesen, schreiben, rechnen wollen, dann müssen wir in die Schule gehen. Und da lernen wir. Wenn wir später mit 18 oder etwas älter den Führerschein machen wollen, ja, dann müssen wir halt auch wieder die Schulbank drücken und haben wieder jemanden neben uns sitzen, der uns sagt, wie das geht und wie es nicht geht. Und das kostet manchmal nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Geld. Aber eben, wir müssen dann schon einiges an Zeit investieren und uns ganz dieser Aufgabe widmen. Beim Beruf ist es ähnlich. Wir können keinen Beruf erlernen, ohne nicht vorher jahrelang in die Schule gegangen zu sein. Ohne dann mindestens 3 Jahre eine Lehre zu machen. Vielleicht sogar noch ein Studium, das dann, ich weiß nicht, 6 oder 8 Jahre geht oder länger. Wir investieren alles das, was wir sind, um dieses Ziel dann zu erreichen. Warum? Weil uns diese richtig greifbare, fassbare Welt sagt, das musst du haben, das ist zentral wichtig. Ohne Führerschein bist du in dieser Welt aufgeschmissen. Ohne Beruf, vergiss es ganz. Das ist wichtig. So, jetzt gibt es aber 3 Dinge im Leben, da lernen wir überhaupt nicht. Das sind Geldgeschäfte, Ehe, Gott. Die Dinge nehmen wir im Regelfall als gegeben hin. Ja gut, ich muss halt mal eben eine Versicherung abschließen. Ja okay, lass uns mal vielleicht eben heiraten. Und ja gut, ich bin jetzt in eine christliche Gemeinde hineingewachsen. Ja, ich weiß ja schon so ungefähr, wie das so geht. Wir machen uns nicht viel Gedanken. Wir gehen dort nicht auf eine Schule. Und wir lernen dann, dass wir vielleicht uns ganz blutige Nasen holen. Wir haben den falschen Bankberater, die falsche Versicherung. Seit 2007 wissen wir, was wir von Banken zu halten haben. Wir haben denen mehr vertraut als uns. Wir haben nichts gelernt. Die Banken lernen bis heute nicht. Dasselbe in der Ehe. 50% und mehr Scheidungsquote. Ja, wir haben schwierige Zeiten, aber deswegen muss man lernen. Wie geht das? Wie geht Ehe in dieser Zeit? Und noch viel mehr Gott. Wir müssen Gott lernen, wir müssen den Glauben lernen, wir müssen Gebet lernen. Warum? Wenn wir nicht lernen, Wir haben zwar immer eine Routine dessen, was wir machen, aber wenn wir etwas nicht gelernt haben, dann sind wir immer Dilettanten. Wir tun so, als ob, wir probieren das mal, das wird schon irgendwie so hinhauen. Spätestens, wenn wir ein Haus bauen wollen, dann merken wir, dass mit irgendwie das haut nicht hin. Mit dem Autofahren, dass irgendwie das haut nicht hin. Und Gebet und Glauben, irgendwie, das haut nicht hin. Das funktioniert nicht. Wir müssen uns überlegen, wir sind seit 200 Jahren ungefähr im Zeitalter der Industrienation. Seitdem hat sich in der Gesellschaft sehr, sehr viel getan. Aber der Glaube, wie man ihn vermittelt, der hat sich nicht geändert. Die Menschen haben nur plötzlich gelernt, alles zu relativieren. Aber wie bete ich in dieser Zeit? Was ist überhaupt wirklich Gebet? Was hat uns Gott da mitgegeben? Die Gemeinden, so wie sie im Moment sind, sind eher Institutionen, die mit dem Rücken an der Wand stehen. Im Regelfall vergessen sie ihre Kernkompetenz, das Evangelium. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Deswegen existiert Gemeinde in dieser Welt. Wenn wir das Evangelium nicht lernen, ist es vorbei. Und mit ihm Gebet, Glaube und Nachfolge. Wenn wir das aus den Augen verlieren, ist es vorbei. Die großen Kirchen zeigen uns, wie wir es nicht machen sollten. Und auch die Adventgemeinde, die nur 35.000 Mitglieder in Deutschland hat, zeigt, dass sie noch Nachholbedarf hat. Das Gebet, dieser Begriff, den gibt es im Alten Testament mit 19 verschiedenen Ausdrücken. Im Neuen Testament gibt es für Gebet 14 verschiedene Ausdrücke. Also eine enorme Bandbreite, so breit wie das Leben. Und genau das beinhaltet auch Gebet schon. Es gibt eine Spannweite von Fordern über Anflehen bis hin zum Bußgebet. All das kann den Rahmen des Begriffs Gebet abstecken. Anbetung. Für uns ist es immer Augen zu und erhabene Lieder singen. Das verbinden wir mit dem Begriff Anbetung. Es meint aber in der Bibel eigentlich sich ganz vergessen auf Gott hin. Es meint seine Bedürfnisse ausgießen, hinausfließen, hineinfließen in Gott selbst. Nicht um der Gefühle willen, sondern weil man sich ganz gibt. Das ist Anbetung. Gebet umfasst die gesamte Spannweite menschlicher Sprache und Empfindung. Das gesamte Sein. Es ist nicht nur Herz, es ist nicht nur Vernunft, es ist nicht nur abgelesen. Es ist alles, wenn es sich auf Gott ausrichtet. Das heißt, die gesamte Persönlichkeit kommt vor Gott zum Ausdruck. Und schon sind wir damit bei den Psalmen. Die finden wir in der Mitte der Bibel. Die Bibel hat einen Anfang, die Schöpfung, die Bibel hat ein Ende, die neue Schöpfung, das neue Jerusalem. Und das dazwischen ist unser Leben, wie es stattfindet. Und die Mitte davon bilden die Psalmen. Und was sind jetzt die Psalmen wieder? In den Psalmen finden wir die Anrede an Gott. Sie haben den Charakter der Buße, der Bitte, des Dankes. Und sie finden traditionell ursprünglich im Tempel statt, aber auch in der Synagoge. Synagoge eben der Vorläufer dessen, was wir heute als Gemeinde kennen. In diesem Gottesdienst gibt es Raum für die persönlichen Gebete jedes Einzelnen und die gesamte Gemeinde trägt diese Gebete mit. Das heißt, es ist egal, ob die Person hinten links betet, die gesamte Gemeinde trägt dieses Gebet mit. Die Gemeinde ist dieses Gebet. Sie verkörpert es. Und daraus entwickeln sich, weil diese Gebete sich so von der Art auch wiederholen, entwickeln sich sogenannte Gebetslieder. Diese Gebetslieder werden zu Gebetsbüchern und sie werden zu Gesangsbüchern. Das, was wir kennen, daraus haben wir eben vorgelesen. Das sind die Fortsetzungen der Psalmen. Beispiel, ich lese einfach jetzt mal einen Psalm 70. Wir sind es nämlich auch gewohnt, dass wir einen Psalm einfach runterlesen. Viele Dinge in der Bibel lesen wir einfach runter. Ich probiere es einfach mal. Psalm 70. Eile, o Gott, mich zu retten. O Herr, hilf mir. Es sollen sich Schäme und Scham loswerden, die mir nach dem Leben trachten. Es soll zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Es sollen sich zurückziehen wegen ihrer eigenen Schande, die sagen, ha, 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 ha. Es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen, alle, die dich suchen und die dein Heil lieben. Sollen allezeit sagen, Gott ist groß. Ich aber bin elend und arm. O Gott, eile zu mir. Meine Hilfe und mein Retter bist du. O Herr, säume nicht. Seht ihr? So lesen wir selten die Psalmen. Aber so sind sie zu lesen. Es ist die gesamte Persönlichkeit. Sie zeigt, wo man echt ist, echt sein darf und muss. Zum Gebet gehört auch die Fürbitte. Auch die kennen wir. Gebet als Fürbitte ist immer Gebet für andere, nicht für sich selbst, für andere. Da gibt es auch historische große Beispiele. Abraham betet für Sodom. Und bei Sodom müssen wir nicht viel sagen. Mose betet für Israel. Natürlich, das war ja sein Job. Aber es gab Punkte, an denen sogar Mose einfach verzweifelt ist und gesagt hat, nee, jetzt reicht's. Wo Gott gesagt hat, jetzt reicht's. Aber Mose hat gesagt, ich bete trotzdem. Gerade jetzt für Israel. Daniel, von dem wir wissen, er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Daniel, der in der Löwengrube gelandet ist, für die Treue seines Glaubens. Daniel betet für sein Volk. Wir sehen also, beten ist in diesem Fall stärker, wenn es für andere ist. Es ist stärker als beten für sich selbst. Beten ist immer Dienst am anderen und Dienst für die Gemeinschaft. Und der Beter tritt an die Stelle des anderen. Er macht sich ihm gleich. Anstelle von. Herr, wenn du mich siehst, dann sollst du den anderen sehen. So trete ich in die Bresche. So will ich beten. So will ich vor dir stehen. Das ist Fürbitte. In diesem Fall handelt Abraham. Er handelt mit Gott für jeden einzelnen Menschen in Sodom. Und Sodom ist nun wirklich nicht gerade Israel. Mose will sich sogar für sein eigenes Volk selbst geben. Sein eigenes Leben will er hingeben. Für ein Volk, wo wir zweimal überlegen wollen, ob sich das rentiert, ob das Sinn macht. Und Daniel, von dem wir ja gesagt haben und festgestellt haben, er hat am wenigsten Dreck am Stecken. Er bekennt Schuld und Buße, stellvertretend für sein Volk. Es ist nicht wichtig, wie heilig, wie gut, wie gerecht, wie rein wir geworden sind in unserer Heiligung, sondern was wir sehen, wo noch Bedarf ist, und dafür treten wir geistlich in die Bresche. Das ist der Job der Fürbitte, der Auftrag, der darin liegt. Gucken wir uns Jesus an. Wie hat es denn Jesus gemacht? Jesus tritt mit dem Erlösertod für die gesamte Menschheit ein. Er ist in diesem Fall Hohepriester und er ist Opferlamm. Diese Begriffe kennen wir im Zusammenhang mit dem Tempel. Aber auch, weil der Tempel die Gottesbegegnung ist, ist es nichts anderes als das Gebet. Jesus verkörpert in diesem Moment das Gebet. Er ist Gebet. Gebet hat körperliche Substanz. Gebet ist zu einer Person geworden. Was sagt denn Jesus? Bleibt in mir, wie ich in euch bleibe. Das ist was Dauerhaftes, was Vollkommenes, was ineinander greift. Was sagt denn Paulus? Betet und ohne Unterlass. Auch das ist dauerhaft, es greift auch ineinander. Also, wer betet, der bleibt in Gott. Es gibt aber auch Grenzen, und das ist die andere Seite. In Sprüche 28,9 lesen wir zum Beispiel: Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet ist ein Gräuel. Ups, das hat uns bisher aber so noch keiner gesagt. Es steht aber drin. Und? Jakobus 4,3. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet. Übel heißt nicht einfach, oh, das gefällt mir aber nicht. Nee, das ist nicht schön, das ist nicht putzig. Sondern übel ist in diesem Sinne etwas, was gegen das Gesetz ist. Und das Gesetz ist immer ein Gesetz des Lebens. Des Lebens und der Ordnung nach Gottes Vorstellung. Gesundheit. Also nochmal, das Gesetz muss in dem von Gott gesetzten Rahmen erfolgen. Wenn wir selber das Gesetz des Gebetes aufstellen, müssen wir uns nicht wundern, warum es uns austrocknet, warum es zu nichts führt, warum wir uns dumm und dusselig bitten und nichts passiert. Ein kleiner Blick in die Urgemeinde. Die Urgemeinde ist einmütig im Gebet. Von Paulus wissen wir den Satz, den ich eben schon gesagt habe, betet ohne Unterlass. Jakobus ergänzt an der Stelle, er bitte aber im Glauben ohne zu zweifeln. Und Jesus, was sagt er? Wenn ihr betet, nicht plappern wie die Heiden. Das hört sich so locker flockig an, aber was ist damit gemeint? Die Heiden sind die Nichtgläubigen. Ihr Sinn ist also im Gebet oder im Gespräch nicht auf Gott gerichtet, sondern auf sich selbst. Das funktioniert nicht. Und da ist Jesus sehr eindeutig. Wenn du betest, muss der Gedanke auf Gott ausgerichtet sein. Nicht auf dich, deine Probleme und das ganze Brimborium deiner kleinen Welt. Und wie betete Jesus? Er betete an Weichenstellungen seines Lebens, da wo es wirklich wichtig war, geistlichen Weichenstellungen. Und er suchte die Stille in der Morgenfrühe. Wenn er wach ist, wenn das Tagewerk noch vor einem liegt, wenn er noch nicht den Menschen begegnet, wenn er ganz für sich allein ist und in Ruhe Gott begegnen kann. Und das ist auch schon diese Regel. Jesus begegnete erst Gott und dann den Menschen. Andersrum geht es nicht. Wenn wir erst den Menschen begegnen, begegnen wir dieser Welt. Der Kopf ist voll und es geht nicht weiter. Du wolltest was sagen? Nein? Ah, okay, entschuldige. Und Jesus betet sogar die ganze Nacht durch, als es darum geht, wer seine Jünger sein sollen. Gebet ist für Jesus furchtbar wichtig. Es ist die Sprache mit Gott. Und er misst dem auch die richtige Bedeutung bei. Was sagen die Jünger? Herr, lehre uns beten. Und das sagen sie nicht gleich am Anfang, das sagen sie eher am Ende, als diese 3 Jahre schon fast abgelaufen sind. Da beginnen sie zu begreifen, wer Jesus ist, woher seine Kraft und Macht kommt und seine Verbindung mit Gott. Da beginnen sie erst zu fragen, Mensch, Herr, beten, was ist eigentlich beten? Wie geht das? Herr, lehre uns beten. Von Jesus haben wir auch das hohepriesterliche Gebet. Das ist ein Fürsorgegebet. Und die letzten Worte am Kreuz von Jesus, das sind Gebete aus dem Psalm. Ohne Gebet geht bei Jesus Christus gar nichts. Das Gebet ist für ihn das Zentrum von allem. Wenn wir uns jetzt das Vaterunser anschauen und wir werden es nachher nochmal singen, was lesen wir denn da? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dann die Mittelfunktion, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Und dann geht es hier wieder weiter im Gebet. Das heißt, das Vater unser, das Jesus Christus uns gelehrt hat, richtet sich zuerst auf die Welt Gottes. Dass wir begreifen, wie Gott tickt, wer Gott ist, dass wir uns in diese Denke wieder hineinbegeben. Und erst wenn wir das haben, haben wir die richtige Perspektive. Und wenn wir dann von Gottes Perspektive in unsere Welt hineinschauen, dann dreht sich auch das Gebet. Wir haben in der letzten Lektion, ich weiß nicht, ob ihr das selbst durchgemacht habt, hatten wir unter anderem auch den Hinweis auf Josaphat. Sagt euch der noch was? Altes Testament, habt ihr den irgendwie letztes Mal angesprochen? Das Gebet des Josaphat. Das machen wir mal kurz und dann kommen wir damit zum Ende und es geht weiter. Das ist 2. Chronike 20, 1 bis 30. Also, nee, ich warte noch kurz. Sascha, bin ich noch in der Zeit? Geht es? Okay, gut. Danke. Also, 2. Chronike 20, 1-30, da finden wir eben die gesamte Situation des Josaphat und sein Gebet. Wie geht er mit einer Situation um? Die Überschrift in meiner Bibel, Schlachterübersetzung, heißt die Bedrohung durch die Moabiter und Ammoniter und Josaphats Gebet. Wir haben eine Bedrohungssituation und wir haben die Reaktion von ihm als Person und auch stellvertretend für das Volk, pure Angst. Wie ist es denn, wenn man Angst hat? Dann verliert man die Kontrolle. Man kann nicht mehr logisch denken. Man neigt dazu, Kurzschlusshandlungen zu begehen. Man macht genau dann seine elementaren Fehler. Aber genau deswegen ist uns Josaphats Gebet überliefert, weil er macht es an der Stelle richtig. Ja, er hat Angst. Ja, das Volk hat Angst. Aber Josaphat und das Volk ticken in diesem Mal, in der Bibel, das erste Mal richtig. Sie wissen plötzlich, was zu tun ist. Wie bewältigen sie die Situation? Sie suchen den Herrn, Josaphat für sich, die Gemeinde für sich. Wieso den Herrn suchen? Sie haben ihn doch, sie sind doch das Volk Israel. Sie suchen ihn von innen her. Es ist eine innere, innige Beziehung. Und das kann keiner delegieren. Es bleibt bei einem selbst. Nach dieser Suche des Herrn in ihrem Inneren gibt es den Ausruf des Fastens. Und das Thema Fasten haben wir auch häufiger in der Bibel. Genau dann, wenn es einige Dinge gibt, die anders nicht zu regeln sind, wo wir das Gebet im Extrem haben, wo wir wirklich eine Situation lösen müssen, da müssen wir dazu auch fasten. Auch ohne Fasten geht es da nicht. Und die gesamte Gemeinde, sowohl der König als auch sein Gefolge, tritt zur Bitte und zum Gebet vor Gott. Sie gehen nicht in den Tempel, natürlich tun sie das. Sie gehen auch nicht vor den Hohepriester, ja, der ist anwesend, aber das ist nicht der Kern der Sache. Sie treten vor Gott, nach wie vor. Das Gebet des Josaphat, das hat drei Teile. Er erinnert die Gemeinde, er erinnert Gott und er erinnert sich selber auch. Er legt die Problemlage dar und er äußert eine Bitte. Wir schauen es uns kurz an. Die Erinnerung, Vers 6-9. Moment. Habe ich jetzt gerade die richtige Seite? Nein, die richtige Seite ist diese. So, jetzt. O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot, und wir dieses Haus und vor dich hintreten, wenn dein Name wohnt, ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du hören und helfen. Ich habe das jetzt bewusst überbetont. Du, du, du. Gott. Es ist immer die Adresse an Gott gerichtet. Das hatten wir doch eben auch schon. Beim Vater unser im Himmel. Das heißt, sowohl die Gemeinde als auch Josaphat machen sich erst Gedanken um Gott. Wer ist nochmal Gott? Wer ist Gott nochmal für Israel? Was ist die Aufgabe des Tempels? Was kann die Gemeinde tun, wenn sie in diesen Tempel kommt und vor Gott tritt? Es ist also nicht selbstverständlich. Man muss sich wieder erinnern, worum es geht. Und ihr merkt darin auch, 6-9, das sind so 3-4 Verse, das ist der längste Abschnitt des gesamten Gebets. Das nächste ist Darlegung, das sind Verse 10 und 11. Was ist passiert? Und welcher der Kontrahenten hält sich an Gottes Anweisung? Ich lese es kurz. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter, die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen, du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Punkt. Er beschönigt nichts. Er sagt, wie es in der Geschichte war. Er sagt, wie es jetzt ist. Er malt es nicht groß dramatisch aus. Aber er stellt es immer wieder in Beziehung zu dem, Gott, was war denn dein Gedanke? Bei unserem Umgang mit diesem Volk und bei dem Verhältnis, das wir zu dir haben. Und er stellt klar heraus, die Schuld liegt nicht bei dem Volk Israel. Das haben wir jetzt erkannt. Die Schuld ist woanders zu suchen. Das ist für ihn wichtig in der Darlegung des Problems. Und er braucht dafür zwei Sätze. Vorher 3 bis 4 Sätze. Einfach, dass er sagt, wer ist nochmal Gott? Danach nur 2 Sätze. Okay, Gott, das ist das Problem. Und jetzt am Ende, natürlich, er hat eine Bitte. Er möchte, dass diesem Problem abgeholfen wird. Also, dass Gott eingreift und Gericht hält, unter Verweis auf die eigene Unmöglichkeit. Das ist Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Ein einziger Vers. Nochmal das Wichtigste, wer ist Gott? Dann nebenbei nochmal darlegen, was ist eigentlich das Rechtsproblem oder die Sicherheitslage und haben wir Schuld oder nicht? Dann werden wir das klären. Wenn wir aber nicht Schuld haben, Herr, dann ist nur dieser eine Satz unsere Bitte. Es ist immer ein innerer Prozess. Nicht das große Lamentieren und sagen, oh Herr, mir geht es so schlecht, weil und überhaupt und dies und jenes. Gott möchte auch ein bisschen Struktur drin haben. Und Josaphat gibt sie uns vor. Und wenn wir das durch, das war jetzt nur ein Exemplar, wenn wir das jetzt mal die ganze Bibel durch exerzieren, dann haben wir immer denselben Stil. So gehen die Männer Gottes an das Thema Gebet heran. Und nur so tut sich etwas. Die Folge ist, Gott spricht. Wann spricht Gott mal bei unseren Gebeten? Es ist selten. Ab und zu kriegen wir mal mit, da ist was passiert. Aber in diesem Fall spricht Gott. Dann gibt Gott Trost und Anweisung. Das Volk gehorcht. Das Volk berät sich. Es endet mit einem Lob Gottes. Und ganz am Ende trifft die Verheißung ein. Es ist nicht einfach. Gott gibt irgendwann mal eine Verheißung. Die Leute warten, drehen die Däumchen, sagen, Gott, wo bleibst du? Und irgendwann nach 50 oder 80 Jahren trifft etwas ein. Ganz so ist es nicht. Wenn wir als Gemeinde das glauben und dummerweise haben wir das immer geglaubt, weil es nie genauer angeguckt wurde, dann läuft das natürlich darauf hinaus. Wenn wir aber sehen, dass sogar Gebete einer Regel unterliegen, dann können wir vielleicht ganz anders neu starten, auch als Gemeinde, auch als Gläubige. Dann könnte unser Gebet tatsächlich etwas bewirken und ausrichten. Und Gott würde sich freuen, diese Freude gibt er uns wieder weiter und es pflanzt sich fort. Das war's. So viel zum Gebet. Man könnte sehr viel mehr drüber schreiben und sagen, das wäre was für ein Seminar. Das ist natürlich nicht dieser Rahmen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Vielleicht hat Gott euch irgendwie ansprechen können. Ihr habt was gelernt. Dann wäre es richtig. Ich danke euch.